Hallo, mein Name ist Yvonne Zindel und mein Körper ist der einer als weiß gelesenen Frau, Mutter dreier Kinder, heteronormativ, Mitte 30. Er ist privilegiert, da er gesund ist und weiß. Er funktioniert und er ist hochpolitisch. Er ist performativ. Er war es ab dem Moment, als die Hebamme meiner Mutter sagte, es ist ein Mädchen. Ab diesem Moment lief das Programm ab, das meine Leistungen und Defizite meinem Geschlecht unterordnet. Mädchen sind gut in Sprachen und schlecht in logischem Denken. Sie sind sozial kompetent und lösen Konflikte schneller. Die ersten Jahre blieb mein Körper beinahe unberührt von der Sehnsucht, ihn verbessern zu wollen. Er sollte zunächst institutionalisiert werden und es wurde abgewartet, was dabei herauskommen mag. Mit dem Eintritt in die Pubertät wählte ich dann selbst aus, zum Cyborg zu werden. Ich nutze die tarnhaltige Sonnencreme, um nicht braun zu werden. Ich nutze die Antibabypille, um frei von Verhütungssorgen zu sein und nahm dafür in Kauf, dass mein Zyklus vorhersehbar wurde. Vorhersehbar wie ein Algorithmus. Ich begann über Social Media meine Freizeit zu organisieren und gab im Austausch für das ständig Informiertsein meine Daten her. Ich erweiterte meinen Körper durch ein mobiles Telefon, das immer mehr lernte und schließlich smart wurde. Ich optimierte mich nach außen. Mein Telefon brachte mir bei, immer effizienter zu werden. Ich komplettierte die symbiotische Paarbeziehung mit dem Vater meiner Kinder durch einen geteilten Google-Kalender und eine App namens Brink, mit der wir nicht einmal mehr telefonieren mussten, um unseren Einkauf zu koordinieren. Das Familienmanagement wurde so zu einer Aufgabe, an deren Scheitern und Gelingen man sichtbar Eigenverantwortung trug. Die neuen Instrumente gaukelten vor, dass schon alles schaff- und machbar sei, wenn man sich nur genügend anstrengte. Hast du nicht die App gecheckt? Wir brauchen noch Grünkohl für meinen Smoothie. Ich habe dir extra noch eine Erinnerung per Telegram geschickt. Meine Schwangerschaften wurden vermessen und überprüft, pathologisiert und romantisiert. Kaum eine Person, die nicht etwas über Schwangerschaft wusste, was ich essen dürfe, was es wird, laut Bauchform, und wie groß die Wahrscheinlichkeit sei, ein Kind mit Behinderung zu bekommen. Mein Körper war öffentlich. Ich fragte mich, wie Jennifer Lynn Morone mit einer Schwangerschaft umgehen wird, denn sie verkauft seit 2015 ihre gesamten Daten als Kunstwerk. Was passiert mit den Daten ihres ungeborenen Kindes? Kann sie über die Daten ihres Babys bestimmen? Sind diese Daten des Babys extra viel wert? Steigt und fällt oder fällt dieser Wert der Daten, wenn ihr Kind multiethnisch ist oder wenn es eine Behinderung hat? Anisha Müller und ich haben uns entschieden, für diese Lecture-Performance ganz bei uns zu bleiben, bei unseren Technokörpern und Privilegien, unseren Erfahrungen mit Body Enhancement, ihren Möglichkeiten und Konflikten. Wir proben aber die Übertragbarkeit dieser Rollenmodelle.
Image description. Collage of ancient indigenous sites.
Image description. Eine Collage von uralten Städten, Totems und eine glühende Pyramide. Und da steht drauf, just because white people can do it doesn't mean it was aliens. Decolonial Meme Queens. Ich habe letzten Monat eine Rede gehalten auf einem Panel namens Femme New World mit Upashana Ghosh und drei andere Künstlerinnen of Color, Maise Lehetep und Erkan Afan. Wir haben über unsere Kunst gesprochen, über unsere Queerness und unsere verschiedenen Identitäten und Erfahrungen als People of Color in Berlin. Wir haben auch über Whiteness gesprochen, Queer Whiteness, Spicy Whiteness, Institutional Whiteness. Es war das erste Mal, dass ich auf einem Podium nur mit People of Color und nur mit Femmes gesprochen habe. Es gab ein unausgesprochenes Verständnis zwischen uns. Wir mussten uns nicht schützen vor invasiven Fragen oder tokenistische Podiumsfotografen. Aber hinterher ist was passiert. Als die Menschen uns gratulieren wollten nach der Rede, eine Gruppe von vermutlich weißen Europäern wollten Fragen stellen. Und sie haben sich bei uns bedankt für die Rede, die wir gesprochen haben, wie wir ihnen geholfen haben, bestimmte Sachen besser zu verstehen und Tipps, die sie in ihre eigene Arbeit einführen wollte. Ein deutscher Mann hat mich angesprochen und war sehr aufgeregt und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er habe eine neue Yoga-Klasse-Idee. Er wollte eine Yoga-Klasse Unterricht geben für queer Menschen. Also hier haben wir eine Gruppe von weißen Menschen, die Yoga machen. Und da steht, Yoga sieht keine Hautfarbe. Und da steht auch noch darunter, dass eine südasiatische Frau sucht eine Stelle als Yoga-Lehrerin. Namaste. Hätte ich ihn fragen sollen, warum er mich wegen Yoga anspricht, als diasporische Teil indische Frau of color, die überhaupt kein Interesse in diese uralte Praxis hat, soll ich Ihnen sagen, dass Yoga inzwischen so sehr appropriated worden ist, inzwischen so weit weg von seinem Kontext ist, dass ich überhaupt gar keine echte Meinung dazu habe? Soll ich Ihnen sagen, dass sein Yoga eine weiße Firma ist, wo ganz dünne weiße Frauen in Fabletics-Klamotten umsagen und ein Vermarktungswerkzeug sind für Fitnessstudien, die von Whitewashing, Fatshaming und Cultural Appropriation einen Nutzen tragen? Soll ich Ihnen sagen, dass Yoga queer war, längst bevor die Europäer überhaupt wussten, was queer ist? Soll ich Ihnen sagen, dass ich bereit bin, diese emotionale Arbeit zu machen und ihm das Wissen geben, die er auf Google finden könnte? Ich habe dieses Meme, Decolonial Meme Queens, Decolonial, gezeigt, weil es die Grenzen einer weiße westliche Konzeptionalisierung der Welt ist. Es ist ein Synonym für Entitlement und die Annahme, dass Fortschritt und Entwicklung nur aus Whiteness und aus dem Westen kommen kann. Die Entwicklung der Körper fällt in der gleichen Rhetorik. Wenn wir über unsere Körper nachdenken, wie sie ein Cyborg werden könnten, müssen wir sie erstmal als Menschen lesen. Aber wer ist ein Mensch im Augen des Gesetzes? Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte fing an als ein Teil einer Gesetzgebung, die versucht hat zu behaupten, dass alle Menschen Menschen sind, die Rechte haben sollen. Es kam historisch in der Debatte der Menschenrechte, die in Frankreich anfing, während seiner aktiven Kolonialzeit. In anderen Worten, die Diskussion über Menschenrechte fing an in einer Zeit von Massenzerstörung, Genozid und der Plünderung von Kolonialterritorien. Es ist also eine Fassade, die aufgebaut ist auf ein System der Unterdrückung, geschrieben von weißen Männern, um Imperialmacht aufrechtzuerhalten. Im Namen der Menschenrechte werden die Invasion und Zerstörung von vielen Ländern und vielem Leben gerechtfertigt. Und das an seinem Körper zu tätowieren, heißt, das zu unterzeichnen in Tinte. Im westlichen Kontext, in dem wir leben, ist Weißsein, Whiteness, menschlich. Es ist gesund. Und gesund heißt menschlich sein, nicht behindert, cis, männlich und normal. Ich mache Bodywork seit 5 Jahren jetzt. Und im Zusammenhang mit diesem physischen Arbeit habe ich verstanden, welche Schwere im Zusammenhang ist mit unserem Körper. Und die Systeme, die versuchen, uns davon wegzuziehen. Ich arbeitete im Fitnessindustrie als Instructor und habe Legs, Bums, Tums, Dance, Fitness und Zumba unterrichtet. Ein Smartphone mit einer App sehen Sie hier und da steht ein besseres Me und ein App, was man essen soll und so weiter.
I'm not saying it is unfeminist to want to change.
Ich will nicht sagen, dass es nicht feministisch ist, seinen Körper zu verändern. Es ist ja, dein Körper macht damit, was du willst. Aber eine Gesellschaft, die dir das Gefühl gibt, dass du inadäquat bist in seinem zuvor, nicht danach Zustand, müssen wir in Frage stellen. Ich hatte es langsam satt, in Fitnessstudios zu arbeiten und habe dann nach und nach mich darauf fokussiert, die Muskeln zu trainieren und nicht immer zu gucken, wie man Gewicht abnehmen kann. Also Body Positivity.
Surgery through.
Das macht man dann durch Steroide oder Implantate so vorzugehen, das gilt da als gefährlich und dumm. Man sollte zwar dünn sein, aber immer auf natürliche Art und Weise. in der Art und Weise, wie kapitalistische Unternehmen funktionieren, hat er sich die Rhetorik adaptiert, um auf den neuesten Markttrends zu reagieren. Body Positivity, also positive Einstellung zum Körper, Self-Care, das ist eine positivistische Einstellung, die uns ermutigt, zu uns selber nett zu sein. Aber letztendlich gab es dann andere Produkte, die auch genutzt werden, femphobisch zum Beispiel. Sophie Hagen hat ja gesagt, dass diese Body Positivity im Grunde genommen schlank wäscht, was passiert. Das passt auf einen Massenmarkt, wo es darum geht, dass jeder seinen Körper einfach lieben muss, ganz egal, wie er aussieht. Natürlich sollten wir unseren Körper lieben und wir sollten ihn auch feiern und für ihn sein. Aber das hat ja nichts dazu gegen diese Befreiung, wo man diese Körpererfahrung nicht anders wahrnehmen kann. Wie sagt, egal wie man seinen Körper liebt, als fatphobischer Mensch wird man trotzdem diskriminiert werden. Dieses Self-Care, das passt dann wieder, ist das Gegenstück zum Körperpositivismus. Das kann auch eine Möglichkeit sein, seinen Weg zur Ruhe zu erkaufen. Da gibt es solche Dinge wie Instagram, Gesichtsmasken, Nagellack und irgendwelche Schaumbäder. Das ist alles femzentrische Aktivität, die man kaufen muss, damit man ein besseres, ruhigeres Ich schaffen kann. Yoga, Meditierung sind auch in diesen Markt reingezogen worden. Also warum macht man nicht Yoga mit so Texten, wo es darum geht, also hört doch bitte auf, mich da anzuschlägen über diese Approbierung meiner Kultur, denn das ruiniert mich hier. Bei Enhancement geht es um nicht nur physische Dinge, es ist jetzt auch noch spirituell. Wussten Sie, dass Yoga-Lehrer dreimal mehr bekommen als jemand, der im Fitnessstudio arbeitet? Wie viel kostet es, wenn wir Mitglied bei irgendeinem Gymnasium sind? Haben Sie jeden Yoga-Lehrer gehabt, der aus Südostasien kam? Diese weißgewaschene Wellness-Welt, wenn die Ihnen wirklich den Weg zur Gesundheit und Glück zeigen kann, dann verdammt nochmal zu einem hohen Preis.
Danke. Mein Körper ist politisch, er ist Schauplatz, er ist ein Kapital. Als Mutter soll ich mich um meine Fuckability sorgen. Diesem Faktor, der mein sexuelles, erotisches Kapital ausdrückt, liegt eine männliche Vorstellung zugrunde, die ich mir selbst aber auch angeeignet habe. Viele Frauen versuchen im Zuge der technologisch inspirierten Emanzipierungswelle 4.0 die positive Einstellung zum eigenen Körper wiederzugewinnen. Take Back Postpartum ist so eine Bewegung oder The Honest Body Project. Anisha beschrieb eben die Trends in der Fitnesswelt vom Abnehmen als Ziel über die Wellnessbestrebungen hin zur Body Positivity und Achtsamkeit mit all den problematischen Implikationen wie der unabsichtigten kolonialen Aneignung von nicht-westlichen Lehren. Auch ich mache natürlich damit mit und entspanne mich lieber körperpositiv beim Yoga als beim Aerobic. Ich enhance mich voll im Trend. Als zeitgenössische Feministin ist mir mein lebensspendender und lebenserhaltender Körper nicht peinlich.
Dennoch, der Großteil der Gesellschaft begegnet meinem Körper in einer aggressiven Art. Ein Nachbar teilte mir etwa ungefragt mit, er habe einen Trost für mich, den ich seine Meinung nötig hatte nach 3 Kindern. Er sagte, seien Sie froh, nach dem 3. Kind baut der liebe Gott einen Reißverschluss ein. Als ich ihn fragte, was er damit meine und ob er tatsächlich ungefragt über mein Vagina reden würde, sagte er, war ja nur ein Spruch. Ein Bekannter kam ins Schwimmbad zu mir und sagte mir, wie unfair es sei, dass ich wieder so dünn sei. Ich sehe aus, als habe ich kein Kind geboren, statt 3 Kinder. Als sei dies eine besonders positive, aktive Leistung. Noch angestrengter wird der Umgang mit meinem Körper, wenn ich mich meiner Fuckability aktiv widme. Seit der Vater, der Kind und ich getrennt sind, date ich manchmal. Algorithmen sind dabei die Faktoren, die Vorsehbarkeit und Selbstbestimmung versprechen auf der Suche nach Sex und Liebe. Mein meistgehörter Spruch dort ist, sind alle 3 Kinder vom selben Mann? Mein weiblicher Körper und dessen Saat wird zum Schauplatz von Klassenkonflikten und gut verborgenen Vorurteilen. ein Makel haftet an mir, denn ich habe den Reißverschluss nicht gut genug verschlossen gehalten. Promiskuität wird mir unterstellt. Man muss vorsichtig sein. Seit neuestem optimiere ich mein Dating-Profil, genau wie mein Lebenslauf. Ich streiche meine Mutterschaft raus.
Ich bin auf Hilfsmittel angewiesen. Dabei bin ich nach den meisten Kriterien nicht eingeschränkt. Ich entspreche körperlich und geistig der Norm, bin High-Performerin. Doch ohne WhatsApp, ohne die Möglichkeit zur Vernetzung, zu 24 Stunden 7 Online-Shopping, zur Recherche zu den komplexesten Themen von überall, würde mir mein hochperformativer Alltag nicht gelingen und schon gar nicht meine anspruchsvollen Jobs. Ich erwische mich immer häufiger dabei, dass ich mich ärgere, wenn ich Dinge nicht tracken kann, wenn Google mir nicht helfen kann. Eins der Kinder ist in der Dämmerung im Park verschwunden. Und mir bleibt nur die ganz analoge Suche übrig. Die aufsteigende Panik, eine biochemische Reaktion, kann ich nicht unterdrücken. Siri, wo ist mein Kind?
Image Description.
Bildbeschreibung. Das Bild eines Zitats von Mia Mingus, Behindertenfeindlichkeit, hängt mit all unseren Kämpfen zusammen, weil das unterschreibt, weil man sagt, dieser Körper ist wertvoll, dieser Körper ist wunderbar, dieser kann entfernt werden. Das geht weg von wie How can communities make an access to wholeness, so heißt das Buch. Da wird das ganz genau beschrieben, abstrakt, schwarz-weiß, gegen farbigen Hintergrund. Ich habe angefangen mit Nagel-Extensions vor einem Jahr und jeder, der je Acrylnägel gehabt hat, das ist Sucht, da macht man immer weiter. Jedes Mal, wenn ich dann irgendwelche Refills gemacht bekommen hatte, dann wurden meine Nägel immer länger und länger und immer ausgeformter. Ich habe dann auch natürlich mich ans Telefonieren anders rangemacht. Ich habe es gelernt, wahnsinnig schnell, aber mit vielen Klacklauten zu arbeiten. Auf dem Computer zu tippen ist natürlich super spaßig, nicht unbedingt für meine Kollegen. Und das Ganze wurde Teil meines Outfits, es wurde Teil meiner Witze, meiner Manierismen, wie ich mich bewegte. Und das war dann so, dass viele Leute gesagt haben, naja, die Leute, das ist so schwierig mit langen Nägeln. Ich fand viel dann einfacher, vor allen Dingen deshalb, weil ich das eben so toll fand. Und als ich noch alleine war, da wurden mir immer Komplimente gemacht, ha, Glitter, Farbe, das passte. Ich stand so als weiblich und mädchenhaft da. Also klasse, ich habe diese langen künstlichen Nägel. Und ich mache das auch sehr gerne. Aber als ich in eine Beziehung eintrat, da wurden die Kommentare plötzlich andere. In einer sozialen Situation ist es immer wieder so gewesen, dass ich gefragt wurde, wie, naja, also mit den Nägeln? Da habe ich dann angefangen, mich zu fragen, was würde ein Cis-Mann sagen, würde, der mit einer Frau verheiratet, wenn ihm irgendjemand fragt, wie hast du denn mit deiner Frau gerade Sex? In einer Beziehung mit einer Frau zu sein und lange Acrylnägel zu haben, hat irgendwie die Grenzen verschoben zwischen den Menschen für das, was sie als akzeptabel empfinden und das, was sie nicht als akzeptabel empfinden, wenn man über das persönliche Detail fragt. Und das sind sehr invasive Fragen. Ist generell nichts Neues, aber ich fand das doch ein bisschen erstaunlich, wie die dann kamen, auch von wem sie kamen. Sind wir denn so eingezogen in unsere Vorstellung von Heterosexualität oder nicht, dass wir uns nur immer eine Form von Sex vorstellen, wo dann immer ein Mann und eine Frau zusammen da sind? Sind alle femininen Frauen heterosexuell? Nach diesen peinlichen Momenten wurde mir deutlich, mit dieser sehr persönlich invasiven Art der Befragung, dass diese Kommentare nicht nur homophobisch, sondern auch femophobisch und sexistisch. Also, wenn ich jetzt hier mit diesem Hund Queerness, da geht es um Stereotypen, man sollte keinem sagen, wie er auszusauen hat. Und man muss das eigene tolle Selbst sein. Das ist das Bild mit einem Hund mit Brille und vielen Fragezeichen. Der sieht dann nämlich eine queere Frau mit langen Acrylnägeln. Es scheint so zu sein, dass es nur eine Art und Weise gibt, wenn man queer ist und Frau. Man muss dann, also als heterosexuelle weiße Frau, da ist es mit langen Acrylnägeln, da ist man einfach nur Glamour. Als schwarze oder farbige Frau, da kommt man dann aus dem Ghetto, wenn man solche Nägel hat. Und als queere oder lesbische Frau mit solchen langen Nägeln, hey, das gibt's gar nicht. Es ist ganz eindeutig, dass Begierde auch mit Hierarchiefunktion zu tun hat. Und das hat sehr stark mit dem Blick der weißen Männer zu tun. Für mich wurden diese Nägel also mehr als nur eine Body-Extension, sondern auch als eine Art und Weise, als queere Femme Widerstand zu leisten und nach wie vor zu leben. Das Narrativ, das wir lernen, wenn man Körper so invasiv betrachtet, ist, dass man das Gefühl hat, ja, das ist jemand, der hat keine Grenzen und da darf auch noch keine Grenzen ziehen, weil der Körper gehört ihnen ja gar nicht. Das perpetuiert das, was man sagt, Körper sollten tun, sollten nicht tun, das soll, so sollte man aussehen oder nicht. Mia Mingus erklärt, das ist ein grundlegender Aspekt von Behindertenfeindlichkeit, strukturelle Diskriminierung gegenüber Kranken oder Behinderten. Und in diesem Rahmenwerk ist das Konzept der Gesundheit etwas, was man herangezogen hat, um Diskriminierung zu rechtfertigen, um Gewalt gegenüber die Körper, die der Norm nicht entsprechen, zu rechtfertigen oder unterstützen. Diese typischen medizinisch angehauchten Worte wie Heilung, Kur, Verbesserung implizieren, dass der Körper von Anfang an im Grunde genommen das Gegenteil dieser Termini darstellt und irgendwie wiederhergerichtet werden muss. Typisch ist hier, da habe ich ein paar Bilder von Online-Nachrichten, die ganz deutlich diese Statements unterzeichnen. Die sind homophobisch und behindertenfeindlich und alles. Als Konsequenz dieser behindertenfeindlichen Strukturen sieht man, dass sie eigentlich den Weg ebnen, dass Queere und Trans in eine Therapiebehandlung gehören für die Menschen. Und es bedeutet, da sieht man diese Schlagzeilen, das bedeutet, dass schwarze Frauen dann eben keine Operationen bekommen, die ihnen das Leben retten können. Und es bedeutet, dass jemand, der dick ist, als Teil einer auszulöschenden Epidemie betrachtet werden kann.
Die Prothetik liegt in einer Katastrophe und zwei Meilensteinen begründet. Der Erste Weltkrieg und immer schrecklichere Waffen richteten Menschen immer grausamer und furchtbarer zu. Antibiotika und Anästhesie ermöglichten es gleichzeitig, immer grausame, unästhetische Verletzungen zu überleben. Die Prothetik sollte zunächst die Versehrten wieder sogenannt ganz machen, die das Stadtbild mit ihrem Elend verschandelten. Der medizinische Fortschritt erschuf erste mechanische Körpererweiterungen, zunächst für die vom Krieg versehrten Männer. Bald knüpften Visionärinnen noch weitere Hoffnungen an diesen Enhancements. In Utopia entstanden Cyborgs und schließlich Transhumanisten. Doch wer Nietzsche formuliert hat, um das Menschsein im Sinne des Transhumanismus mittels Technik zu überwinden, müssen zunächst alle Menschen als gleich oder überhaupt als Menschen wahrgenommen werden. Um gedanklich Grenzen zu überwinden, müsste man diese erstmal anerkennen und überhaupt mal erkennen. In den Fantasien von Cyborgs und Robotermenschen wird der Wild Male Gaze deutlich sichtbar. Von Fritz Langs Maria über Blade Runner's Pris bis zu Samantha in Her. Die weibliche KI ist am Ende nicht mehr als das Objekt der Begierde des Protagonisten. Es geht bei diesen Fantasien natürlich hauptsächlich um Kontrolle. Eine Maschine hat keinen eigenen Willen. Sie folgt Anweisungen und im Zweifelsfall kann man sie zerstören, ohne ein Menschenleben auf dem Gewissen zu haben. Man kann sie mindestens besitzen, im besten Fall aber sogar genauso erschaffen, wie man sie haben möchte. Wie das Pygmalion im Urmythos der Geschichten vom männlichen Schöpfer tut. Donna Haraway schrieb natürlich auch schon 1985 in ihrem Essay Ein Manifest für Cyborgs, der Cyborg als imaginäre Figur und als gelebte Erfahrung verändert, was am Ende des 20. Jahrhunderts als Erfahrung der Frauen zu betrachten ist. Und wir wissen alle, Technik ist heute immer noch weiblich konnotiert. Siri, TomTom und Alexa sprechen uns mit weiblichen Stimmen an. Doch wie könnte Technik nun dem weiblichen Körper dienen, ohne ihn nur weiter zu normieren, zu optimieren, vermessbar zu machen, vergleichbarer zu machen, gesünder zu machen in der Logik des normativen westlichen Körperbildes?
Ich bin weder Wissenschaftler noch Medizintechniker, aber wenn es um Körper geht, dann habe ich eigentlich von polizeilicher Kontrolle genug. Diese intrinsische Notwendigkeit, dass Menschen Körper diskutieren, meistens auf der Basis der Erscheinungsform, wird eine Art von "Ich habe das Recht dazu" Einstellung. Um auf der Basis der Erscheinung Urteile über Menschen zu fällen, ist etwas, das nicht mehr zu trennen ist von den sozialen Konditionen, die dazu geführt haben. Gesundheit ist von Anfang an schon als Waffe genutzt worden von den Mächtigen. Und deshalb frage ich, was bedeutet es eigentlich, wenn man optimiert wird oder enhanced wird? Wen kann man optimieren und worum geht es bei solchen Körpern, sowohl vor als auch gegen als auch nach einer solchen Optimierung. Und ich frage mich auch, wie hätte die Welt ausgesehen, wenn wir unsere Forschung, unsere Gedanken, unsere Meinungen auf unsere eigenen Körper gerichtet hätten, statt auf die von anderen? Vielen Dank.